Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Prävention Plus. Heute dürfen wir Lukas, einen weiteren Studenten der TU Rosenheim, begrüßen. Lukas befindet sich aktuell im dritten Semester des Masterstudiengangs Versorgungsforschung und Management. Und wir freuen uns sehr, dass du dir trotz dem ganzen Stress, in dem du wahrscheinlich gerade mit deiner Masterarbeit befindest, dir Zeit nimmst, an unserer Podcast-Reihe teilzunehmen. Magst du dich zum Anfang einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen können?
Erstmal danke für die Einladung, das mache ich gerne. Ich bin Lukas Utzmeier. Ich habe damals einen Bachelor Pflege dual studiert. Inzwischen heißt er ja Pflegewissenschaft an der TH Rosenheim. Dann war ich in der ambulanten Pflege tätig, sowohl als Pflegefachkraft als auch Pflegedienstleitung. Und dann habe ich mich noch fürs Masterstudium entschieden und bin jetzt im Prinzip in den letzten Zügen. Wie gesagt, die Masterarbeit ist noch offen stehend und seit kurzem arbeite ich im LMU-Klinikum Großhadern im Institut für Pflegewissenschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Da hast du ja bestimmt schon einiges in der Praxis miterleben dürfen. Und wir freuen uns jetzt, deine Perspektive als Student auf das Thema Prävention und Versorgungsforschung hören zu dürfen. Welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach Prävention für das Gesundheitswesen?
Ja, im Hinblick auf die demografischen Entwicklungen und die Verstärkung des Fachkräftemangels sehe ich persönlich Prävention als einen der Schlüsselfaktoren. Um nochmal kurz auf den demografischen Wandel einzugehen. Wir sehen ja aktuell schon, und es werden auch in Zukunft immer noch stärker sehen, dass die Anzahl älterer und hochaltriger Menschen zunimmt, und diese auch immer älter werden. Wenn man dann bedenkt, dass zunehmendes Alter mit Pflegebedürftigkeit assoziiert ist, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass mehr Menschen pflegerische Unterstützung brauchen. Und damit meine ich nicht nur die formelle, also Pflege durch Pflegefachpersonen, sondern auch die informelle Pflege durch beispielsweise pflegende Angehörige. Das wird zur Folge haben, dass mehr Personal benötigt wird, das ja aktuell auch schon schwierig zu finden ist für die Einrichtungen. Und ich dachte mir, hier könnten nun Präventionsansätze ins Spiel kommen, die versuchen, entweder die Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder zumindest diese nach hinten zu verschieben. Das heißt, dass Pflegebedürftigkeit erst ab einem höheren Alter eintritt, im Idealfall. Das würde so dann dazu führen, dass ältere Personen länger alleine zu Hause leben können und der Einzug ins Pflegeheim oder auch die umfassende Pflege durch pflegende Angehörige bzw. den Pflegedienst erst später eintritt. Davon würden natürlich auch der akutstationäre Bereich profitieren in dem Sinne, dass sich Krankenhäuser mehr auf die Behandlungspflege konzentrieren können und der Fokus nicht so sehr auf grundpflegerischen Tätigkeiten liegt. Aber ich denke bei der Frage auch an die Reduzierung von Krankheitslast und Sterblichkeit durch Früherkennung, zum Beispiel bei Krebs. Natürlich immer unter der Beachtung von ökonomischen Aspekten und dass man nicht zu so viele falsch positive Fälle hat am Schluss.
Und welche präventiven Maßnahmen findest du besonders effektiv dabei oder wichtig und auch vielleicht warum?
Ja, spannende Frage. Besonders wichtig finde ich Verhältnisprävention und nicht reine Verhaltensprävention. Verhältnisprävention setzt ja sozusagen im Lebensumfeld der Zielgruppe an und hat dadurch mehr Reichweite und kommt mehr Personen zugute. Also in diesem Fall handelt es sich um Primärprävention, das heißt, auslösende bzw. beeinflussende Faktoren sollen beseitigt werden. Dafür ist allerdings wichtig, dass eine ausreichend hohe Gesundheitskompetenz vorhanden ist. Wenn man sich Studienergebnisse zum Beispiel auch aus Deutschland wie den HLS-GEAT anschaut, zeigt dieser, dass besonders ältere, chronisch kranke Menschen und Menschen mit niedrigem Bildungs- und Einkommensstatus mehr Unterstützung bei der Gesundheitskompetenz brauchen. Das heißt, es Folge, wenn man ungleiche Gesundheitschancen reduzieren will, Fairness schaffen will, also dann benötigt man sowohl Gesundheitskompetenz bei den relevanten Zielgruppen und auch eine ja, sinnvolle Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention. Beide Seiten sind ja wichtig. Ich will hier auch nochmal kurz auf den Paragraphen 20a SGB 5 eingehen, den Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, der relevant ist für die Fragestellung. In dem geht es um den Aufbau bzw. die Stärkung gesundheitsfördernder Strukturen, zum Beispiel in Bezug auf Wohnen, Freizeit, Sport, aber auch um die hausärztliche Versorgung. Und diese allgemeinen Strukturen, die man schafft, kommen ja letzten Endes allen Personen im Quartier oder in der Gegend zugute. Das heißt, die Maßnahmen tragen dazu bei, eine gesunde Lebensweise unter anderem zu fördern und zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du unter anderem auch im Klinikum tätig warst oder bist. Hast du denn persönlich schon Erfahrungen oder Beispiele aus dem Studium oder eben auch aus deinem Job, die zeigen, wie präventive Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden oder vielleicht auch hätten umgesetzt werden können?
Zu dieser Frage würde ich gern etwas aus meiner Zeit aus der ambulanten Pflege erzählen, da ich meine pflegerische Erfahrung nach der Ausbildung dort gesammelt habe und nach dem Bachelorstudium auch. Tatsächlich habe ich zu der Frage länger nachgedacht, weil ich nach dem ersten Lesen der Meinung war, dass ich in der ambulanten Pflege überhaupt nichts mit Prävention im Hut hatte. Aber vieles macht man jedoch unterbewusst als, ja, in Anführungszeichen, alltägliche Beratungstätigkeiten. Vor allem die Beratung hat in der ambulanten Pflege einen hohen Stellenwert, da man ja immer relativ kurz da ist und sobald Risiken identifiziert wurden, müssen Kundinnen zu diesen Risiken auch beraten werden. Hierbei fallen mir spontan Punkte ein zu Ernährungsthemen wie Diabetes mellitus, Förderung körperlicher Aktivität, also Pneumonieprophylaxe oder die anderen Prophylaxen oder einfach, ja, den Erhalt von der Muskulatur und Erhalt von der Beweglichkeit. Was auch noch in meinen Augen ein wichtiger Punkt ist, ist Sturzprävention. Das heißt, wie kann ich die räumliche Umgebung der Kundinnen so gestalten, dass sie einerseits die, ja, doch baulich oft sehr eingeschränkten Möglichkeiten nutze, Sturzprophylaxe sicherstelle, was ja mein pflegefachlicher Auftrag ist, und gleichzeitig die Wünsche nach dem häuslichen Wohlbefinden kombiniere. Das ist ja auch relevant, dass sich die Personen immer noch wohlfühlen. Auch nur relevant, sowohl während der Covid-19-Pandemie als auch danach, ist das Thema Impfungen. Und auch wenn natürlich die Aufklärung zur Impfung Sache der Ärztinnen und Ärzte ist, richten sich die ersten Fragen der Kundinnen doch häufig an das pflegerische Personal. Und viele der Fragen, wie es bei anderen Themen auch ist, sind eher grundsätzlicher Natur und betreffen die Lebensrealität, in der sich die Personen gerade befinden. Das heißt, Fragen wie, soll ich denn überhaupt noch die Impfung machen, wenn ich schon über 80, über 90 Jahre alt bin? Und muss ich dafür in die Arztpraxis? Wie komme ich da am besten hin, wenn ich keinen habe oder wenn mich keiner fahren kann, wenn die Angehörigen auch keine Zeit hat, kann der Hausarzt zu mir kommen oder nicht? Ist es möglich? So einfache Fragen, in die man oder in die vielleicht Personen, die in der Branche tätig sind, die gar nicht auf dem Schirm haben würden, aber die für die, ja, betroffenen Personen ganz relevant sind. Dann auch nur die psychosoziale Unterstützung einerseits bei den Kundinnen selbst durch das, ja, der Pflegedienst häufig mehrmals täglich vorbeikommt, also Prävention von sozialer Isolation zum Beispiel. Man ist ja, sage jetzt mal, als externe Person ein guter Ansprechpartner für alle Fragen, sei es krankheitsbedingt oder auch persönliche Fragen zum persönlichen Umfeld. Die erzählen dann ja von ihren Enkelkindern oder was sie heute kochen etc. Und häufig wohnen die Angehörigen oder auch die Enkel in der Stadt, haben längere Anfahrtswege und ja. Aber die erzählen Freunde von früher, die sind auch schon gleich alt oder verstorben schon. Oder es gibt keine Möglichkeiten, sich zu treffen. Also sei es entweder durch die fehlende Infrastruktur auf dem Land, oder weil die Personen einfach nicht mehr aus dem Haus kommen und nicht mehr so am alltäglichen Geschehen teilnehmen können. Andererseits auch die pflegenden Angehörigen, die ja häufig stark exponiert sind und kaum abschalten können. Also wir könnten Fragen sein, wie kann ich mit der Situation besser umgehen? Kennt die Pflegekraft Tipps und Tricks, wie man die Pflege körperlich etwas weniger anstrengend zumindest machen kann? Oder also häufig sind es eher kleine Ratschläge, die aber doch dann zu effizienten Arbeiten und Pflegequalität beitragen.
Und welche Hindernisse könnten die Implementierung präventiver Maßnahmen in der Versorgungsforschung erschweren und wie können sie auch überwunden werden?
Wie so häufig denkt man ja in der Gesundheitsbranche meist ans Geld zunächst. Also wenn das Geld jetzt investiert wird, ist ja häufig die Frage, wie schnell sehe ich den Erfolg? Sehe ich den gleich oder sehe ich den in 3, 4, 5 Jahren oder länger? Und bei Prävention, also insbesondere Verhältnisprävention, sieht man den Erfolg häufig nicht so schnell, beziehungsweise der Erfolg ist vielleicht sogar schwer zu messen. Es kann ja sein, dass man das in Anführungszeichen Gefühl hat, etwas wird besser. Man weiß aber jedoch nicht genau, wie man die Ergebnisse messbar machen kann. Und der Wirkungsnachweis ist ja so dann auch die Argumentationslage für die Finanzierung. Die Argumentationsgrundlage, Entschuldigung, für die Finanzierung. Hier müsste man überlegen, wie man den langfristigen Wirkungsnachweis messbar machen kann. Das heißt, welche Indikatoren können das messen? Wie messe ich die? Und auch, ja, was könnte die Messung letzten Endes beeinflussen? Auch der Austausch von Daten zwischen Gesundheitseinrichtungen könnte sich hier positiv auf die Datengrundlage auswirken. Das heißt, es geht auch um Fragen der Interoperabilität. Es könnte auch an den strengen, ja, Regulierungen und damit fehlender politischer Unterstützung scheitern. Ich denke da an das Interview der Professoren Hoffmann und Häusler in der Zeitschrift Monitor Versorgungsforschung vom Januar 2023. In diesem Interview nehmen die beiden Stellung unter anderem zu dem Punkt, dass Projekte in der Versorgungsforschung Innovor immer nur in Anführungszeichen klein-klein sind, also eher auf Einzelfälle bezogen sind und ja, Schwierigkeiten bei der dauerhaften Implementierung haben. Und die beiden sagen im Prinzip, dass man mehr experimentellen Freiraum bräuchte, also um Konzepte testen zu können, die bislang in die vorherrschenden strengen Rahmenbedingungen nicht möglich sind. Man bräuchte also, um den Bogen zur Prävention zu schlagen, einen etwas flexibleren Gestaltungsspielraum, der Experimentierfreudigkeit für präventive Ansätze unterstützt. Grundlage könnte hier zum Beispiel der Paragraph 140a SGB V sein mit der integrierten Versorgung. Prinzipiell glaube ich jedoch, dass das Wissen über die Wichtigkeit der Prävention durchaus da ist und gibt ja einschlägige rechtliche Grundlagen, zum Beispiel die ich bereits jetzt aufgezählt habe oder auch das Präventionsgesetz. Also meiner Meinung nach könnte mehr Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung dazu beitragen, dass präventive Angebote von der breiten Masse gefordert und auch dann akzeptiert werden. Hast du sonst noch Fragen an mich?
Nee, das war's eigentlich dann soweit. Also super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und sehr, sehr interessante Einblicke und eine tolle Perspektive darauf. Und ich wünsche dir ja noch einen ganz schönen Abend.
Ja, danke ebenso für die Fragen und alles Gute fürs weitere Studium.
Danke.